Es wurde ganz am Anfang gerade schon erwähnt, wir hatten letzte Woche ja eine Vogel mit den Jugendlichen gemacht. Wer hat uns bemerkt? Wer von euch hat bemerkt, dass die Jugendlichen da waren? Seid ihr über einen Schlafsack gestolpert oder an dem Geruch wahrscheinlich, ne? Ja, das ist das Coole, warum die auch das Thema für den Gottesdienst, mein zweites Zuhause gewählt haben. Also wir haben das gemeinsam mit den Jugendlichen so gestaltet und auch nachgedacht. Wir hatten sogar die Hauptamtlichen zu Besuch bei einem Brunch, die haben auch noch ein paar Gedanken mit reingeworfen. Und mein zweites Zuhause ist so ein bisschen, in zweierlei Hinsicht ist mir das wichtig. Das eine ist sowieso auf der Vogel. Wir wohnen hier eine Woche lang, wir essen hier, wir kochen hier, wir verletzen uns auch hier, ne? Wir spielen hier gemeinsam und so. Und das Zweite ist, dass mir das persönlich super wichtig ist, dass Jugendliche Gemeinde als zweites Zuhause erleben können. Vor allem als geistliches Zuhause erleben können. Das war nicht nur Thema der Vogel, sondern wir hatten auch Bock, mit euch ein bisschen in das Thema heute einzusteigen. Mein zweites Zuhause eigentlich bei Gott. Heimat oder Zuhause. Das ist an sich so ein ganz kurzes Wort und eigentlich auch kein schweres, weil jeder von euch kann sich irgendetwas vorstellen. Wir haben es gerade schon bei den Umfragen von Daniel gesehen. Irgendwas mit Zuhause verbindet ihr. Jeder hat ein Gefühl für Zuhause sein. Jeder hat eine Heimat irgendwo, im Idealfall. Und gleichzeitig ist es ein Wort mit so viel Bedeutung und Tiefe. So Zuhause oder Heimat. Ein Zuhause, das positiv erlebt wird oder so eins zu haben, ist für uns als Menschen etwas unfassbar Wichtiges. Das ist für uns, wenn wir heranreifen und dann später ins Leben gehen und dann, wie man es kennt, das Leben wirft einem Steine in den Weg, um dann etwas zu haben, was mir Kraft gibt, um eben diese Hindernisse in meinem Leben zu überwinden. Dazu ist ein Zuhause ein richtig wichtiger Faktor. Wenn ich ein Zuhause habe, eins, das ich positiv erlebe, dann habe ich gleichzeitig auch ganz viele Voraussetzungen, die, bevor ich eigenständig mein Leben selbst komplett führen kann, schon gegeben sind oder die mir mitgegeben werden. Ich habe ganz viele Vorzeichen und die beeinflussen auch, wie ich an das Leben herangehen werde später. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen rumfragen würden oder ihr nachher bei dem Kaffee mal ein bisschen zusammen redet und einfach mal von zu Hause erzählt, dann könnte jeder hier wahrscheinlich Stunden über Stunden füllen über Anekdoten, irgendwelche Erinnerungen, irgendetwas, Gerüche und andere Dinge, die wir gerade gesammelt haben. Und es wäre deine ganz eigene, einzigartige Geschichte. Deine Art, zu Hause erlebt zu haben. So, das ist etwas, was uns ausmacht. Und ich bin jemand, der gerne in der Natur unterwegs ist. Ich versuche zumindest einmal im Jahr mindestens 100 Kilometer zu wandern. Ich setze mir dann immer so einen Marker und meistens klappt das ungefähr eine Woche oder eineinhalb, dass ich 100, 120 Kilometer laufe. Und ab einem bestimmten Punkt fange ich an, zu Hause zu vermissen. Dann denkt man an die Sachen, die man eigentlich hat zu Hause und an die Menschen, die man dort hat. Und während ich hier unterwegs bin in meinem Trott, dann weiß ich, wie viel Wertvolles mich zu Hause erwartet. Und Menschen vor allem, die oft umgezogen sind im Leben, ich glaube, dass da ganz oft so eine Sehnsucht danach ist, irgendwo anzukommen und ein Zuhause zu haben, da zu sein irgendwo und dann zu sagen, das ist meins, das ist jetzt mein Platz oder mein Platz in der Welt. Warum ist es so? Also warum ist Zuhause so wichtig für uns? Warum brauchen wir eigentlich eine Heimat? Eine weitere Frage, die ich hier noch anschließen will heute, ein bisschen mit euch darüber nachdenken, ist, warum brauchen wir gerade in geistlicher Hinsicht ein Zuhause bei Gott? Warum bietet Gott uns das an, dass wir eine Heimat bei ihm finden dürfen? Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und ich glaube, das Erste ist, zu Hause gibt es einfach Menschen, für jeden von uns hoffentlich, für die es ganz selbstverständlich ist, dass ich dazugehöre. So, die denken nicht drüber nach, solltest du da sein oder nicht. Hoffentlich. So, für dich ist ganz normal. Du gehörst einfach dazu. Du bist genau an diesem Platz richtig und erst wenn du dabei bist, ist auch die Zahl der Leute, die diese Gruppe oder die Familie oder sonst was vollständig machen, erst mit dir ist sie vollständig. So, wenn du fehlst, dann ist das Zuhause nicht komplett. Ich bin dort gewollt und ich werde erwartet zu Hause. Es gibt Leute, die kümmern sich um mich Und ich bekomme auch Hilfe, wenn ich mal irgendwo Schwierigkeiten habe in meinem Leben. Menschen investieren sich auch in mich. Sie investieren vor allem Zeit und Liebe. Und manchmal stellen sich Menschen extra für mich zurück, damit ich es besser habe oder aufgerichtet werde. Und überlassen mir die Bühne oder bauen mich auf. Und vor allem habe ich mit diesen Menschen ein Netz, was mich trägt, wenn ich mal wirklich ausfallen sollte. Wenn mein Leben wirklich schwer wird. Leute, die mich mittragen würden. Wenn man so ein bisschen in die psychosoziale Forschung ein bisschen reingeht, dann würde man sagen, das ist etwas, ein wichtiger Stichpunkt, dass ich mein weiß, welche Ressourcen ich in meinem Leben eigentlich habe. Welchen Wert Familie haben kann. Und dass ich mein Leben, wenn ich dann angehe, dass das handhabbar wird. Menschen, die zu gesunden, reifen Menschen heranwachsen, die brauchen eben diesen Faktor, ihr eigenes Leben in der Hand haben zu können. Das verändert sich, zu wissen, was ich habe und wer ich bin. Das Zweite ist, zu Hause ist, glaube ich, meistens nicht perfekt, aber es ist meins. So. Und ich durfte es maßgeblich mitgestalten. Ohne mich wäre es nicht so, wie es jetzt ist. Meine Handschrift kann man vielleicht sogar wiedererkennen in manchen Sachen, in manchen Entscheidungen, in manchen Geschichten oder Erinnerungen, die ihr mit eurem Zuhause erlebt habt. Ich bin darin involviert. Ich habe es vielleicht mit eingerichtet, ich habe Entscheidungen getroffen, ich habe sogar vielleicht Wendepunkte mit eingeleitet in die Geschichte von meinem Zuhause. Und vielleicht habe ich auch Dinge neu gestartet. Ein Teil von mir ist dort. In meinem Zuhause. Und ganz viele von meinem Zuhause sind auch in mir und ich trage sie mit mir. Und so ist es ein gegenseitiger Einfluss. Ich habe Einfluss ausgeübt auf Menschen, auf Orte und die haben Einfluss auf mich ausgeübt. Man prägt sich gegenseitig. Und das hilft, Dinge, die, wie ich jetzt gerade ticke, wie ich zum Beispiel, wenn ich mich wiedererkenne oder mein Vater in mir wiedererkenne oder meine Mutter, wenn ich jetzt so in meinem Leben handle, das hilft mir, mich selbst zu verstehen. Der zweite wichtige Faktor, um sein Leben gesund in seinem Leben heranzureifen. Zu Hause hilft mir zu verstehen, wer bin ich eigentlich und warum bin ich so? So, was wurde mir mitgegeben? Wozu habe ich mich entschieden? Vielleicht sogar erst recht dagegen, wie ich zu Hause war. Ich verstehe mich selber. Und das Dritte ist, glaube ich, zu Hause gibt mir meine Identität oder eine Identität zumindest. Zu Hause, dieses Zuhause, wo du hineingeboren wurdest, das gab's schon. Du hast es nicht neu geschaffen. Du wurdest in eine Familie hineingeboren. Zu Hause, zumindest für die Menschen, die du verlässt, wird es auch bleiben. Es ist nicht futsch oder kaputt oder sonst was, wenn du dein eigenes Zuhause irgendwo gründest, sondern die Geschichte dort geht weiter. Das heißt, mein Zuhause ist eigentlich größer als ich. So, mein Zuhause, darf ich mit hineinkommen, mitgestalten, bin eine Zeit lang da und dann ist es ein Zuhause für andere Menschen. Mein Zuhause hat auch viele Bahnen für meine Zukunft schon vorausgelegt und mir ganz, ganz viel mitgegeben, wie ich jetzt Entscheidungen treffe, wie ich jetzt auf Dinge reagiere auch. Und vielleicht auch, welche Sicht ich jetzt auf Gott habe. Welchen moralischen Kompass ich habe, wenn ich Entscheidungen treffe oder wie ich die Welt einfach angehe, welchen Sinn ich meinen Handlungen in meinem Leben geben möchte. Das prägt sich ganz stark in meinem Zuhause. Das heißt, es ist dieser dritte Faktor, dass ich die Sinnfrage, wenn ich ein positives Zuhause erleben darf, ganz viele Faktoren mitkriege, wo ich sage, okay, da möchte ich mein Leben für widmen. Das soll über allem stehen bei mir im Leben. Das wurde zu Hause maßgeblich mitgeprägt. Jetzt, wenn ihr mal an die Nachrichten denkt oder was so geopolitisch ein bisschen los ist auf unserer Welt, dann ist die Frage nach Heimat und Zuhause eine hochaktuelle. Sowohl für Menschen, die von regierenden Leuten in kriegerische Konflikte gezogen werden und dann gezwungen werden, von zu Hause zu fliehen, ihre Heimat zu verlassen, wortwörtlich entwurzelt werden auch und dort viel zerstört wird, wo man sein Zuhause aufgebaut hat, als auch Menschen vielleicht bei uns in der Gesellschaft, die keine Heimat richtig haben, nie vielleicht eine gehabt haben oder gefühlt von einer zur nächsten die ganze Zeit wechseln. Heimatlose und Orientierungslose gibt es wirklich viele da draußen bei uns in der Gesellschaft. Und vielleicht ist das zu Hause bei uns etwas geworden, was eher flüchtig geworden ist oder was man schnell verlieren kann. Wenn der Job einen zwingt, von zu Hause wegzugehen. Wenn bestimmte Verhaltensmuster mich von zu Hause wegziehen. Wenn ich oder andere Menschen mein Zuhause gefährden. Ein Zuhause zu haben, ist für uns Menschen etwas unfassbar Wertvolles, glaube ich. Was bedeutet es aber jetzt, bei Gott eigentlich zu Hause zu sein? Wenn ich Jugendliche manchmal frage, was bedeutet es eigentlich für dich, wenn du mir immer sagen so, ey, wir wollen uns wie zu Hause fühlen in der Gemeinde, dann ist es für die meistens so, ja, keine Ahnung, ich darf da einfach sein, wie ich will. So, und ich kann machen, was ich will, so, ich werde ja eh angenommen. Und das ist so halb richtig, würde ich sagen. Auf der einen Seite, ja, stimmt, wir nehmen dich an, wie du bist und du darfst mitgestalten. Auf der anderen Seite darf das Zuhause dich aber auch mitprägen. So wie bei dir zu Hause. So, und wenn Gemeinde dein Zuhause ist, was heißt das, wenn das Gottes Zuhause ist? Wenn man ins Alte Testament einmal guckt, da war den Leuten klar, wo Gott zu Hause ist. Die hatten sofort ein Bild vor Augen. Im Himmel natürlich. Und da, wo der Himmel die Erde berührt, da ist Gott zu Hause, wo wir ihm begegnen können, im Tempel. Davor in der Stiftshütte. Weil Gott ja selber gesagt hat, ich möchte unter den Menschen leben, ich möchte unter euch wirken, ich möchte dabei sein und das mitkriegen, ich möchte, dass ihr mit mir gemeinsam lebt. So, und wollten diese Menschen Gott begegnen oder Dinge, die zwischen ihnen und Gott standen, ausräumen, dann mussten sie eben zu diesem Ort pilgern. Dann mussten sie da hingehen und an den Ort, wo halt Himmel und Erde sich getroffen haben. Wo Gott gesagt hat, hier bin ich erlebbar. Wenn sie dann fern waren vom Tempel, zu Hause, irgendwie weit weg am Rande von Israel oder sonst wo und es tagelang vielleicht gedauert hat, zum Tempel zu kommen, dann hat man, ähnlich wie ich das bei der Wanderung hatte, das vermisst. So sein Zuhause bei Gott. König David hat sogar das in seinem größten Wunsch damit formuliert, dass er sagt, ich möchte, obwohl er König war und riesige Paläste hatte und alles ein Reichtum an Israel, was es ihm bieten konnte, hat er gesagt, ich möchte alle Tage meines Lebens dort wohnen. Das ist mein größter Wunsch im Leben. Ich möchte nah bei Gott sein. Ich bin sogar neidisch auf die Leute, die dort im Tempel mehr Zeit verbringen als ich. Und ich habe mal aus den Psalmen ein Lobpreislied mitgebracht, Psalm 84, das diesen Wunsch so ein bisschen ausdrückt, das dem so ein bisschen das deutlich macht. Es gibt zwar keine Melodie dazu, also vielleicht gibt es einen unter unseren Lobpreisern, der eine dazu erfinden möchte, aber ich würde euch gerne die drei Strophen einmal von dem Lied nacheinander zeigen und was für eine schöne Umschreibung das ist, bei Gott zu Hause zu sein. Erste Strophe. Wie herrlich sind deine Wohnungen, allmächtiger Herr. Ich sehne mich ja, ich vergehe vor Sehnsucht, die Vorhöfe des Herrn zu betreten, wo ich den lebendigen Gott mit frohem Herzen anbeten will. Selbst ein Vogel findet dort ein Heim, und die Schwalben bauen ihr Nest und ziehen ihre Jungen auf, nahe bei den Altären. Allmächtiger Herr, mein Gott und König, wie glücklich sind die, die in deinem Hause wohnen dürfen. Sie werden dich jederzeit loben. Vielleicht könnt ihr so ein bisschen nachempfinden, wie sehr die Schreiber hier von diesem Lied sich sehnen danach, bei Gott zu sein. Und es zieht sie förmlich so zu dem Tempel. Sie möchten gerne wieder zurück in die Nähe Gottes. Aber eigentlich geht es hier weniger um die Steine. Also es geht nicht um das Haus, den Tempel an sich, sondern demjenigen, dem sie dort begegnen möchten. Es geht um die Person, die sie dort treffen möchten. Es geht um den lebendigen Gott, der sich erfahrbar macht. Und viele von uns würden wahrscheinlich, das habt ihr auch gerade bei dieser Umfrage, hat man das ein bisschen deutlich, auch sehr plakativ mit Daniel, der dann immer in der Mitte groß stand, würdet ihr bestätigen, dass zu Hause eher zweitrangig ein Ort ist oder ein Haus oder eine Wohnung oder sonst irgendwas, sondern eigentlich die Menschen machen das vor allem aus. Also die Beziehungen, die ich habe und die mich dort prägen können und die ich mitprägen darf. Genauso ist es hier. Die Menschen sehnen sich nach dieser Beziehung mit Gott, damit man gemeinsam das Leben angehen kann, damit man Dinge ausräumen kann, die zwischen einem stehen. Und die Schreiber sind sogar neidisch auf die Vögel hier, die mehr Zeit verbringen dürfen am Tempel als sie selbst vielleicht. Und ganz so, wie wir es am Anfang gesagt haben, diesen Ort, den ich dort erleben darf, der hilft mir, mich selbst auch zu verstehen. Der hilft mir zu erkennen, was ich für eine krasse Ressource in Gott habe, was für eine Kraft und was er mir mitgeben möchte im Leben, wie sehr er mich stärken und leiten möchte in meinem Leben, dass es alles andere für mich handhabbar macht. Dass ich das greifen kann, dass ich Kraft kriege. Und es gibt sogar noch eine Steigerung in dieser ersten Strophe. In anderen Bibelübersetzungen ist der dritte Vers so geschrieben, dass sich nicht nur für die Seele irgendwie schön anfühlen soll, sondern mit ganzem Verstand, ganzer Seele und mit ganzem Geist möchte ich Gott dort begegnen. Also mein gesamtes Wesen zieht es hin zu Gott. Ich möchte bei ihm einfach sein. Und ich finde, wir haben das in unserer Vision eigentlich richtig cool verankert, so schön greifbar zum Mitnehmen. Ich möchte mich nicht nur wohlfühlen, sondern ich möchte auch wachsen bei Gott und ich möchte lernen, das weiterzugeben an andere und die dann mit hineinzunehmen. Und einen Satz, den Jugendliche mal gesagt haben, eine Jugendliche, als ich gefragt habe, so wie findest du eigentlich Löwengrube, wie ist das so irgendwie bei uns zu sein, freitags und so, da meinte sie einmal zu mir, ich lebe eigentlich von Freitag zu Freitag. Ich warte die ganze Woche ab, bis ich endlich wieder dabei sein kann, wegen den Beziehungen und auch einfach, weil ich mich so wohlfühle da. So, und ich finde, das ist ein schöner Satz, wenn man beschreiben möchte, wie mein zweites Zuhause bei Gott sein darf. Zweite Strophe. Glücklich sind die Menschen, die in dir ihre Stärke finden und von Herzen dir nachfolgen. Wenn sie das Tal der Tränen durchqueren, wird es ihnen zu einem Ort erfrischender Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. So bekommen sie immer wieder neue Kraft und erscheinen in Jerusalem vor Gott. In der zweiten Strophe geht es darum, dass sie sich dieser Sehnsucht jetzt hingeben und zu Gott hingehen wollen. Sie möchten jetzt diesen Weg auf sich nehmen. Und dieser Weg hin zu Gott, jeder, der mit Gott unterwegs ist, kann das bestätigen, ist nicht immer einfach. Es gibt Zeiten, da brauchen wir einfach Kraft. Und auch Angriffe und Dinge und Mächte, die uns von Gott trennen wollen, die eben uns ein anderes Zuhause anbieten wollen, die uns woanders hinziehen auf dem Weg. Und nur durch Gottes Kraft schaffen wir es, auf ihn hinzuleben. So aus eigener Kraft schaffe ich es nicht, bei Gott zu Hause anzukommen. Ich brauche seine Kraft. Und gleichzeitig kann ich mich auf seine Pläne dort ausrichten auf dem Weg. Ich kann in diesen Kampf reingehen, was trennt mich eigentlich von Gott? Und das kann auch ein sehr schmerzhafter Kampf sein, wenn man Dinge von sich selbst weggeben muss, wenn man es aufgeben muss, damit Gott jetzt wirken kann. Das Gute ist, Gott lässt uns nicht allein, sondern er gibt uns Kraft, dass wir immer näher hin zu ihm kommen können, zu seinem Zuhause. Und, das beschreibt diese Strophe auch, es kann manchmal echt ein Tal der Tränen sein, wo ich herausgefordert und verletzt bin. Das Krasse ist, wenn wir uns auf Gott ausrichten, dann kann er sogar solche Orte zu Segensorten machen. Dann kann er auch Zeiten in meiner Geschichte, in meiner Lebensgeschichte, wo ich durch ein Tal der Tränen gegangen bin, zu einem Segen für andere machen. Vor ein paar Wochen hatten wir die Esther Weber hier, die Rollstuhlfechterin, zu Besuch, wenn ihr euch erinnert. Bei der hatte ich das ein bisschen nachspüren können, die so wirklich durch so schwere Sachen gegangen ist und trotzdem, keine Ahnung, ich wurde sogar positiv aufgebaut von ihr, während sie ihr geredet hat. Das war online über Zoom. Und ich fand das so inspirierend, wie viel Positivität sie dann trotzdem mitgeben konnte für andere, obwohl sie so viel durchlebt hat. Dritte Strophe. Die dritte Strophe fängt ein bisschen unerwartet an, weil es ist so ein kleiner Zwischenschub. Herr allmächtiger Gott, vernimm mein Gebet und höre mich, Gott Israels. Gott, schau den König, unseren Beschützer, gnädig an. Hab Erbarmen mit ihm, den du auserwählt hast. Herr, ein einziger Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000 andere. Lieber möchte ich Torhüter im Haus meines Gottes sein, andere Bibeln würden sagen, an der Schwelle nur von Gottes Haus stehen, als in den Häusern der Bösen zu wohnen. Denn Gott, der Herr, ist für uns Sonne und Schutz. Er schenkt uns Gnade und Ehre. Der Herr wird denen nichts Gutes vorenthalten, die tun, was recht ist. Allmächtiger Herr, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Hier geht es zuerst um den König. Und warum die Leute damals den König besungen haben, war, solange der König souverän bleibt und das Land vor den anderen Mächten drumherum verteidigen kann, je länger das also dieser Status quo erhalten bleiben kann, desto länger können wir in den Tempel gehen und dort Gott begegnen. Er kann eben diese Atmosphäre oder diese Möglichkeit, zu Gott zu kommen, beschützen. Deswegen war das denen damals so wichtig. Wenn der König lange lebt, kann ich lange zu Gott kommen. Diese Perspektive hat sich mit Jesus, der unser wahrer König ist und den Tod sogar besiegt hat, bis in die Ewigkeit hinausgedehnt. Also Jesus beschützt diesen Zugang zu Gott bis in die Ewigkeit, bis du ihm dann gegenüberstehen darfst. Und du darfst dann durch ihn und mit ihm in Gott verbunden sein. Ich finde den 11. Vers auch nochmal persönlich ziemlich krass, weil dieses Verhältnis, was da besungen wird, 1000 zu 1, wie oft passiert es in meinem Leben, dass ich das eher umdrehe? Also, dass mir 1000 Dinge wichtiger sind, als nur einen Tag bei Gott wenigstens zu verbringen. 1000 Dinge, die mich ablenken, 1000 Tage, die vergehen, so wo ich von allem Möglichen getrieben bin, statt einen Tag bei Gott zu sein. So, schaffe ich es, dieses Verhältnis vielleicht umzudrehen? Weil der Gewinn, der steht hier auch mit drin, der ist unfassbar groß. Gott ist für uns die Sonne, die uns leitet. Wir haben bei den Pfadfindern jetzt am Freitag, haben wir im Dunkeln am Königsstuhl verbracht. Schön kalt bei 4 Grad. Und da haben wir übers Licht tatsächlich auch gesprochen. So, wie Jesus das Licht ist, das uns im Dunkeln leitet. Der König, der uns den Weg, der echte Pfadfinder ist, der den Pfad für uns findet, so. Zu der Sonne, zu Gott selbst, zu der Quelle des Lichts. Und Gottes Schutz vor allen Mächten auf dem Weg. Derjenige, der mir Kraft gibt, der mich vor den Angriffen des Teufels beschützt, der mich vor den Dingen, die mich herauslocken wollen, vielleicht aus Gottes Zuhause, der mich davor bewahrt. Dinge, die mir vielleicht einreden, ich könnte woanders viel besser zu Hause sein oder aus eigener Kraft zu Gott kommen. Gott kennt mich. Und der Gott kennt auch dich. Und er weiß, welche Dinge gut für dich sind. Er weiß, mit welchem Segen er dich überhäufen möchte. Und er weiß auch, wo es gut ist, dir Dinge zu enthalten. Und auch mir. Dinge, die wir menschlich gesehen vielleicht begehren, aber wo er sagt, nee, das ist jetzt nicht dran. Es ist also kein Wunder, wenn am Ende von diesem Lied, das damit abschließt, dass jemand als glücklich bezeichnet wird, der auf Gott vertraut. Wenn ich auf Gott vertraue, gehöre ich zu den glücklichen Menschen. Wenn ihr die 3 Strophen gerade so ein bisschen aufmerksamer angeschaut habt, dann gibt es eigentlich 3-mal wird von Glück geredet in diesen Strophen. Glück, wenn ich bei Gott wohnen darf und in seiner Nähe bin. Glück, wenn ich ihn als Kraftquelle erfahren darf in meinem Leben. So, und Glück, wenn ich auf ihn vertraue, meine Entscheidungen an ihn abgebe und er mich führen darf. 2 Sachen würde ich gerne noch kurz dranhängen am Ende. Damals bestand der Tempel ja noch aus handfesten Steinen. Mit Jesus ist ein neuer Tempel da. Und zwar jedes Herz von uns, das sich für ihn entschieden hat. Wir sind diese lebendigen Steine, mit denen Gott seinen Tempel immer weiter baut. Und das Schöne ist, wir müssen jetzt nicht zu einem Ort pilgern irgendwo, sondern da, wo du bist, wohnt Gott schon in deinem Herzen. Dein Herz ist die Wohnung, in der Gott selbst wohnen darf. Und sein gesamtes Anliegen über die gesamte Menschheitsgeschichte war, den Menschen immer näher zu kommen und bei ihnen zu wohnen. In der Stiftshütte, sowieso im Paradies, im Tempel und jetzt im Geist in unserem Herzen. In den vielen verschiedenen, ganz einzigartigen Wohnungen, die hier versammelt sind und weltweit bei den Christen. Noch näher als in uns zu leben, kann Gott uns gar nicht kommen. So, er ist überall mit uns dabei. Ist dir das bewusst, dass du Gott hin überall mitträgst, wenn du dich für ihn entschieden hast? Eine Sache möchte ich auch noch dranhängen. Es ist bei weitem nicht so, dass das irdische Zuhause für alle Menschen eine Idylle ist oder so ein schöner Ort, wie das hier oder vorher beschrieben war, sondern komplett im Gegenteil. Es gibt Menschen, die ihr Zuhause als einfach die Hölle auf Erden erleben, wo sie nicht aufgebaut werden, sondern zerstört werden, im Geist und auch in der Seele. Und gerade für solche Menschen ist dieses Versprechen noch wertvoller, zu sagen, selbst wenn dein Zuhause zerstört ist, bietet Gott dir eins, wo du ankommen darfst. Bei Gott erfährst du diesen Segen, den er dir verspricht. Bei Gott darfst du Familienmitglied sein. Bei Gott kriegst du diese Kraft, von der ich am Anfang geredet habe. Und eine Frage, wäre es eigentlich spannend, das ist ein bisschen beim Kaffee nachher zu besprechen oder sowas, wie können wir jetzt als Gemeinde, wenn wir das hören, ein gutes Zuhause, ein geistliches Zuhause, vielleicht ein zweites Zuhause für Menschen denn eigentlich sein? Also was müssen wir jetzt machen? Wäre spannend, das durchzudiskutieren. Ich würde gerne einfach nur 4 kleine Dinge mitgeben, wo vielleicht wir in unserem Gemeindealltag oder ganz persönlich darauf achten könnten. Das erste ist, es lohnt sich, mal ältere Predigten von uns anzuhören. Wir haben schon einige gehabt, wo es um Willkommenskultur geht oder Gastfreundschaft oder einander wahrnehmen und aufeinander zugehen. Ich fühle mich da zugehörig und da zu Hause, wo ich gesehen werde, wo ich mitgestalten darf, wo ich ankommen darf und Leute mich auch an die Hand nehmen und mit reinführen in die Dinge, die schon lange laufen. Das zweite wäre vielleicht, dass wir mal mit Menschen rechts, links von uns und aus der Gemeinde mal ein bisschen ins Gespräch kommen und mal fragen, welche Gaben hast du eigentlich? So, es gibt Menschen, die haben das super krass als Anliegen bei uns in der Gemeinde, dass Leute diesen Platz finden in der Gemeinde und dann ihren Platz in der Gemeinde finden dürfen und dann mitwirken dürfen und mitgestalten. Auf ihre ganz persönliche Art mit Gott. Es lohnt sich auch, wie es in Epheser 2 gesagt wird, auf unser Fundament immer wieder uns zu besinnen. Das Fundament des Glaubens, was wir von den Aposteln mitgekriegt haben, auf den unser Glaube gebaut ist. Und das Haus da drauf, das sieht ganz unterschiedlich aus. Mit dem, was Gott, wie Gott dich gestrickt hat, mit deiner persönlichen Geschichte. Dann können wir auch Dinge aushalten, wo wir sagen, ja okay, das passt mir jetzt aber nicht so wirklich ins Zuhause rein. Weil wir das gleiche Fundament haben. Weil wir an Jesus glauben. Weil wir die Bibel als Vorlage haben. Und ein letzter Tipp von mir, das hilft uns auf jeden Fall in der Löwengrube und auch sonst, wenn ich mit jugendlichen Menschen oder so unterwegs bin. Vielleicht hast du Mauern, persönliche Mauern, die du errichtet hast und sagst, hier kommt keiner rein. Vielleicht eine Gemeinde, vielleicht persönlich bei dir. Und vielleicht können wir uns von Gott durch seine Hilfe herausfordern lassen, dass wir ein paar dieser Mauern überwinden mit ihm und überspringen können. Dass wir weniger Fokus legen auf das, was uns trennt voneinander, sondern mehr auf das, was uns eigentlich verbindet und welches Fundament wir haben. Wo halten wir vielleicht sogar Menschen fern vom Reich Gottes? Durch Dinge, die sich eingebürgert haben. Kleinlichkeit oder ungeschriebene Gesetze. Überhöhte Erwartungen vielleicht an Leuten, dass sie in einem bestimmten Muster oder einer Schublade entsprechen müssen. Oder wo wir einen Ruf zu verlieren haben vielleicht oder ein Gesicht nicht verlieren wollen vor Menschen. Ich würde gerne mit einer Frage abschließen. Und zwar, wo ist eigentlich dein Herz zu Hause? Amen.